Hallo Philipp. Sehr, sehr eindrucksvolles Geräusch.
Hallo Jürgen. Ja, ich weiß, ich konnte das. Aber jetzt eigene Buch. Ein mysteriöser Post. Kann ich das? Toll, oder?
Ja, super. Wie schön, dass ich der mysteriöse Verehrer bin und dir diese Vuvuzela geschickt habe. Ich habe die dir über Amazon geschickt und als ich nach den Vuvuzelas auf Amazon geschickt geguckt habe, die ich dir
Ja,
schicken.
danke auf jeden Fall.
Bitte.
Der Stelle noch.
Gerne, gerne.
Ja.
Genau, weil vor zwei, also vor zwei Folgen sage ich schon, die letzte Folge, die wir nicht aufgenommen haben, die ich nicht aufgenommen habe,
Also die vorletzte.
ich meine, die letzte, also die Folge 13, da haben wir darüber gesprochen, dass du gerne eine Vuvuzela hättest und deswegen habe ich dir jetzt eine geschickt. Das hat aber keiner gehört, weil ich nicht aufgenommen habe. Die letzte Folge, weil die Folge, die wir gestern aufgenommen haben, habe ich ja wieder nicht aufgenommen. Und deswegen nehmen wir jetzt heute zum dritten Mal auf, um eine Folge fertig zu kriegen. Ja, ich bin auch gespannt. Auf jeden Fall habe ich auf Amazon geguckt, was für Vuvuzelas gibt. Und ich war kurz davor, dir für 5 Euro mehr 10 Vuvuzelas zu schicken.
Zehn
Ja, das
Vuvuzelas.
es ist total extrem. Man kriegt irgendwie für 15 Euro 10 Vuvuzelas und für 12 Euro 5 oder so. Und dann habe ich aber gedacht, dass es auf einen Nachhaltigkeitsaspekt nicht so richtig logisch ist, zu sagen, ich schicke dir jetzt 15, 10 Vuvuzelas, mit denen du dann auch nichts anfangen kannst. Ich habe gedacht, es wäre so richtig witzig, wenn du so ein Riesenpaket kriegst, machst du auf und dann sind da so 15 Vuvuzelas drin oder so. Ja, aber das ist eigentlich sollte man auf Amazon Vuvuzelas bestellen und die jetzt verkaufen. Ich meine, dann verkauft man die für 3 Euro oder so, macht man 1 Euro Gewinn pro Vuvuzela. Klasse Geschäftsidee. Ja, Philipp. Schön. Jetzt kannst du das deutsche Team bei der Weltmeisterschaft in Brasilien anfeuern, sagt man.
Ja, ich weiß nicht. Ich kann es ja auch für Belgien benutzen. Ja, die gleichen Farben.
Ach so. Ach stimmt, du hast ja noch, die ist ja noch in Deutschland Farbe, ne, die Vuvuzela.
Ja.
Ja. Weil es die einzige ist, die du je besaßt.
Ja.
Ja, ich habe eine neue Lieblingslimonade.
Und
Die
zwar
haben wir schon mal gemeinsam getrunken, Kreuzbär.
erinnere ich
Also Kreuzbär, so wie Kreuzberg in Berlin, aber halt mit Bär und dann ist so ein Berliner Bär drauf.
okay.
Und das ist Fassbrause mit Koffein. Und die ist in diesen kleinen Flaschen, in denen auch Astra drin ist. Ne? Also diese braunen Flaschen. Und hat ein schönes Design. Und die schmeckt halt voll cool, weil die ist so mit Rohrzucker und Zitronen- und Apfelsaftkonzentrat. Und wenn man dann irgendwie noch so eine Limette oder eine Zitrone reinmacht, dann hat die so einen schönen, passend zu Brasilien, so ein, wie Caipirinha auch, so ein sehr nettes Aroma. Und ist nicht so süß. Also gar nicht süß. Ich finde, da im Vergleich ist Mate schon, also schon fast süßer.
Ist Mate für dich eine Limonade?
Weiß nicht. Mate ist ja schon, Mate ist ja eigentlich ein Tee.
Ja, eben. Keine Limonade.
Doch, oder? Also ich finde schon.
Finde nicht. Nee, also ich finde nicht.
Also wenn du dir jetzt so eine kühle Mate aus dem Kühlschrank nimmst, dann hast du das Gefühl, ah, jetzt trinke ich so ein Glas Tee.
Nee, dann habe ich das Gefühl, jetzt trinke ich Mate.
Ja, okay, aber wenn man jetzt Mate mal nicht als eigene Kategorie sieht, dann finde ich, ist Mate schon bei den Limonaden. Ich finde zum Beispiel Red Bull ist nicht bei den Limonaden. So. Aber Mate ist schon eher bei den Limonaden.
Nee, für mich ist Mate eher bei Apfelsaft.
Was?
Also bei Apfelsaft, der so
Koffein ist.
mit Kohlensäure ist und Und der halt so ein bisschen künstlich ist.
Also so Lift.
Ja, sowas. Aber natürlich viel, viel besser. Aber nicht in Richtung Fanta oder Cola oder so.
Ja, okay, Fanta ist extrem, aber ich finde jetzt schon so, dass... Also Säfte finde ich jetzt schon mal was ganz anderes als
ja, nicht die saftigen Säfte, sondern die eher künstlichen Säfte.
Okay, aber dann wär Kreuzbär für dich auch eher ein künstlicher Saft. Und Eistee ist für dich dann auch nochmal was ganz Eigenes, oder wie?
Ja, schwer, ne?
Also
Eigentlich schon, ja.
Also ich finde, die Unterteilung ist Wasser, also heiße Getränke, Wasser und dann Säfte. Säfte mit Wasser sind halt Schorlen, aber das gehört alles so noch dazu. Und dann kommt halt so der Süßkram. Und da ist Mate jetzt halt eher auf der weniger süßen Seite und irgendwie Cola auf der ganz süßen Seite. Und wenn man das dann mal näher unterteilt, dann fliegt halt irgendwie Red Bull da raus und diese ganzen Energy Drinks. Und dann irgendwann fliegt Mate auch raus.
Wo raus?
Naja, aus dieser Unterteilung. Dass man, wenn man es immer so weiter runter geht, dann hat man irgendwann halt Mate, Eistee, Cola Fanta, so. Oder Limos, Cola, Energy Drinks. Aber, naja. Könnten wir fast über Supermärkte reden. Weißt du, aber wenn wir gerade bei Trinken sind, weißt du, was mir diese Woche aufgefallen ist?
Nein.
Jetzt kommt ein Live-Pro-Tipp.
Ein Live-Hack?
Ein Live-Pro-Hack-Tipp, ja. Und zwar, mir geht's immer so, wenn ich kochen will, dass ich, oder wenn ich so denke, ah ja, ich will heute Abend was essen. Dann denke ich, ah ja, was kann ich essen? Ah, dann denke ich, was kann ich zu Nudeln machen? Dann denke ich, was kann ich statt Nudeln machen und so. Und dann geht man ja so die 5, 6 Rezepte, die man irgendwie immer im Kopf hat und die man auch fast immer macht, dann so durch, ne? Habe ich die Sachen da? Habe ich da Lust drauf? Habe ich das schon so oft gemacht? Ist das irgendwie, sehr teuer? So. In dem Ding macht man das. Und wenn man dann denkt, okay, ich habe heute Abend Zeit und ich habe Bock zu kochen, dann holt man sein Kochbuch und dann denkt man, oh, das kann ich machen, oh, das kann ich machen und so, ne? Philipp?
Ja, ist das so bei dir?
Ja, wie ist es bei dir? Bei dir ist es so, du bestellst dann immer gleich Pizza.
Nee, bei mir ist es so, dass ich 3 oder 4 Mal in der Woche in der Mensa esse, nachmittags, und abends dann nur noch Brot oder Müsli oder so esse, und dass ich immer donnerstags was mit Hannah koche, und da denkt sich immer einer so im Laufe der Woche ein Gericht aus, und das wird dann einfach gekocht. Und ansonsten mache ich Nudeln.
Okay, also sagen wir mal so, dein Leben ist halt irgendwie jetzt. Aber das ist ja unwichtig. Weil es unwichtig ist, ob man das jetzt immer jeden Abend so macht oder nicht.
Ja, okay. Du warst ja noch nicht bei deinem Punkt.
Genau. Aber es auf jeden Fall gibt es immer mal wieder Abende, und das kennst du auch, weil als wir noch zusammen gewohnt haben, hatten wir das
auch. Ja, ich weiß, ich kenne das auch noch.
Dass man halt so denkt, ah ja, die 5 Gerichte. Und dann ist auch oft so, also es geht mir dann oft so, dass ich dann irgendwie so fast nichts mehr daheim habe. Also ich habe irgendwie fast mein ganzes Gemüse ist irgendwie aufgebraucht. Ich habe vielleicht noch irgendwo ich habe keine Tomaten mehr, ich kann irgendwie keine Nudeln mit Tomatensauce richtig machen und so. Und dann ist mir die Woche eingefallen und dann ist auch so, machst du das jetzt immer, wenn du willst, dass ich stopp zu reden? Okay. Hustest du dann einfach in die Vuvuzela?
Ja, ich dachte, dafür hast du sie mir geschenkt. Unter anderem.
Ja, okay. Willst du es jetzt hören, was ich sagen wollte oder nicht?
Ja, doch.
Oh je. Egal. Aber jemand macht mich am Schluss dann immer Rührei, weil ich nur noch Eier und Milch habe. Und dann ist mir die Woche irgendwie aufgefallen, dass man so schnell irgendwie Pfannkuchen und Waffeln dann immer noch machen kann.
Weil ja, Pfannkuchen, oder?
Ja, für Waffeln, was braucht man für Waffeln noch? Butter.
Ich hab das Gefühl, Waffeln dauert länger.
Nein, aber ich meine von den Sachen, die da sind.
Ja.
Ich finde, dass Pfannkuchen länger dauert. Und man macht das dann immer nicht. Also man vergisst es irgendwie, obwohl man das dann alles daheim hat. Das ist mein Live-Pro-Tipp. Wenn man statt
macht mehr Pfannkuchen.
Ja. Gut. War jetzt auch egal, ne?
Ja. Mein Live-Pro-Tipp ist, kauft immer Tomaten und so, dann habt ihr große Auswahl.
Ja, dann kann man immer auswählen, welche Tomate man haben möchte.
Ja, ich habe ja gesagt, und so. Dann kann man immer irgendwas kochen. Außer Pfannkuchen. Oder Rührei. Oder Nudeln mit Pesto. Okay. Und man kann da nämlich Nudeln mit Tomatensauce machen. Das ist ein tolles Gericht.
Ja. Tomaten sind ja ein Obst, ne? Also ein Schattengewächs. Und kein Gemüse.
Ja, und Erdbeeren sind Nüsse?
Ja, und dann, sind Erdnüsse Beeren. Oder so. Oder Haselnüsse sind, irgendeins von denen ist Beeren. Ich glaube Erdnüsse. Genau. Und zwar bei der Erdbeere, glaube ich, diese kleinen Punkte außerhalb sind die tatsächliche Frucht. Und nicht das, was man isst. Ich glaube, dass so habe ich das irgendwie sowas war, dass es von der Entwicklung immer dieses gefährliche Halbwesen.
Ja, gefährlich. Ja. Das habe ich noch nicht gehört.
Genau. Aber irgendwie so ist das. Ja, wir sind jetzt ein lehrreicher Podcast.
Okay, was kommt als nächstes? Lass uns doch über Bücher reden.
Schon wieder?
Ja, aber so über gehaltvolle Bücher aus der Schule.
Ja, weißt du, was nämlich witzig ist? Ich habe nämlich bei unserem letzten Gespräch, was kein Mensch gehört hat, weil ich die Aufnahme verkackt habe, vergessen dir zu erzählen. Ich habe Kafka gelesen wieder vor 2 Wochen.
Ja, was denn von Kafka?
Und zwar von die Strafkolonie von Kafka.
Okay, kenne ich gar nicht.
Nee, ich war nämlich mit einem Freund letztes Jahr in Prag im Herbst. Und da war ich im Kafka-Museum, was sehr, sehr cool war. Und dann hatte ich Lust, wieder Kafka zu lesen. Und Kafka hat ja auch viele so kurze Geschichten geschrieben. Und eine davon ist die Strafkolonie. Und die andere, die ich gelesen habe, ist der Hungerkünstler. Und das sind beides ziemlich faszinierende und irgendwie krasse Geschichten. Bei der Strafkolonie geht es halt um eine Kolonie, wo Leute bestraft werden, indem sie in eine Maschine eingespannt werden. Und ihnen auf den Rücken ihre Strafe in Form von komischen Mustern drauf tätowiert wird, bis sie verbluten. Und dann wohnt halt ein Typ, also ein Fremder wohnt diesem Prozedere bei und bespricht dann mit dem Wärter, wie das ganze Prozedere funktioniert. Und der Wärter findet das Prozedere so toll und erklärt ihm, wie klasse das ist und dass er sich dafür einsetzen soll, dass das Prozedere weiter besteht. Und am Schluss legt sich dann der Wärter selber auf die Maschine und wird dann halt auf übelste Art und Weise von dieser Maschine getötet und danach fährt der Reisende wieder weg. Ja, so ist das. Aber es hört sich krass an, aber es ist halt Kafka und irgendwie faszinierend. Und bei Hungerkünstler geht es um einen Typen, der sein ganzes Leben lang nicht isst. Und dass das seine Kunst ist. Und ich weiß nicht, ich mochte Kafka in der Schule auch immer ziemlich gerne. War mein Lieblingsautor, den ich in der Schule lesen musste.
Ich mochte Schullektüren allgemein erstaunlich gerne.
Ja, ja. Hast du Rennschwein Rudi Rüssel gelesen?
Nee.
Habe ich in der 5. Klasse gelesen. Es war sehr, sehr gut. Bei einem sehr, sehr strengen Lehrer. Hat Spaß gemacht.
Nur Wilhelm Tell.
Echt? Wilhelm Tell nicht mögen?
Mir war sein Sohn. Sein Sohn war mir so unsympathisch. Ich mochte den einfach nicht.
Okay.
Das war so ein tolles Kind und so, das hat mich so genervt.
Ach so. Du hast aber davor auch noch nie Wilhelm Tell irgendwo gesehen, gehört oder so, ne? Weil ich hatte halt in der Schweiz in Interlaken die Chance, Wilhelm Tell in so einem Freilichtspiel im Sommer zu sehen. Davor. Was echt geil war. Halt in der Schweiz. Und es waren so Laienschauspieler, die führen das jedes Jahr im Sommer für 3 Wochen auf. Und das Theaterhaus ist nur dafür gebaut und die Bühne ist im Prinzip eine Waldlichtung und hinten dran ist dann halt echter Wald. Und da sind halt echte Häuser gebaut. Und dann sind das halt auch echte Schweizer. Und Wilhelm Tell ist halt so ein dicker Schweizer mit so einem Bart und so.
Hast du das nicht schon mal im Podcast erzählt?
Echt? Ich weiß nicht.
Vielleicht auch nicht.
Auf jeden Fall war das sehr, sehr gut. Und der Junge wurde dann auch abgeschossen. Also der Apfel wurde richtig abgeschossen. Also ich glaube, dass da so eine Schnur drüber gespannt war, aber ich weiß es nicht. Und echte Pferde und so waren da auch auf der Bühne. Das war sehr, sehr cool. Und deswegen mochte ich das Buch halt dann auch, weil ich so...
Ja.
Ist ja dann manchmal so, dass man dann die Geschichte wieder lesen kann.
Ich habe auch... Die Geschichte ist ja auch nicht schlecht, aber ich mochte einfach seinen Sohn nicht.
Okay. Was war mit Wilhelm? Genau, ich habe gestern oder vorgestern auf Reddit so ein Bild gesehen, da war so ein Comic von so einer Schullektüre und dann sind es irgendwie so vier Bilder und das erste Bild ist so, ja, und das Buch ist immer so voll begeistert. Ja, lies ruhig erst den Wikipedia-Artikel und danach, dann kennst du dich schon besser aus und dann kannst du mich noch besser verstehen und dann haben wir total viel Spaß zusammen und danach dann so, ja, guck dir ruhig erst den Film an, dann verstehst du alles viel besser und ja, bleib ruhig das Essay schon mal fertig, dann bist du nicht mehr so gestresst und wir haben mehr Zeit gemeinsam. Ja, das war sehr, irgendwie auch sehr traurig.
Ja.
Was war deine Lieblingsschullektüre, die du je gelesen hast?
Es war wohl eine der Abi-Lektüren. Schwer sich da zu entscheiden. Besuch der alten Dame fand ich total unterhaltsam. Der Prozess von Kafka war halt einfach irgendwie krass und total verstörend und blau. Und Kohlhaas habe ich auch gerne gelesen.
Echt?
Ja, also ich fand die Sprache irgendwie faszinierend. Die endlos langen Sätze, in denen dann immer so viel passiert ist.
Ja, aber ich fand irgendwie Kohlhaas, also ich fand Kafka, also ich glaube von allen Schullektüren fand ich Kafka, der Prozess am besten. Aber es ist halt auch schwierig zu sagen, weil man dann sich mit den Abi-Lektüren ja auch am meisten beschäftigt hat.
Ja.
Und ich hatte halt davor schon mal Kafka gelesen, nicht gelesen, sondern angehört, als Hörbuch. Und weil ich das geschenkt bekommen habe, von meiner Mutter, versucht den Fluch zu brechen. Soll ich das jetzt kurz erklären? Vielleicht schon. Ne? Alle Podcasts, die bisher nicht funktioniert haben, mit der Aufnahme haben deswegen nicht funktioniert. Also nicht deswegen, aber die haben nicht funktioniert. Und das waren die einzigen Podcasts, in denen ich meine Mutter erwähnt habe. Hallo an dieser Stelle. Mal gucken, ob es heute wieder passiert.
Wenn es heute wieder passiert und es ist dreimal hintereinander passiert, dann ist es Tradition. Ja, dann müssen wir das immer so machen.
Dann können wir jetzt nicht mehr aufnehmen. Da habe ich von meiner Mutter die Verwandlung mal geschenkt bekommen als Hörbuch und richtiges Buch, glaube ich. Und deswegen mochte ich Kafka davor schon. Und ich fand den Prozess irgendwie cool, weil man bei dem am meisten rauslesen konnte. Und ich konnte da irgendwie auch so. Also ich fand, da steckte irgendwie am meisten dahinter. Und Besuch der alten Dame fand ich ganz gut, aber ich glaube, ich hätte Besuch der alten Dame nicht ganz so gut gefunden, hätte ich nicht das Stück davor schon immer gesehen gehabt und auch das irgendwie schon immer so im Kopf gehabt, während ich so das gelesen habe. Weil ich finde das bei Dramen immer ein bisschen leichter, wenn man so sich wenigstens so die Handlung ein bisschen besser vorstellen kann, während man liest, was der Dialog ist. So. Fand ich aber dann trotzdem irgendwie ganz spannend, weil da ja auch so viel mit Farben und so gespielt wurde. Und Kohlhaas, ich fand irgendwie, ich muss aber auch gestehen, Kohlhaas habe ich nicht so ganz richtig erst gelesen und dann später irgendwie nochmal richtig durchgelesen und so. Das heißt, bei Kohlhaas war es bei mir irgendwie immer so, ich kannte die Geschichte irgendwie schon. Und da es ja dann doch irgendwie viel auch um die Geschichte geht, ich weiß nicht. Ich finde, bei Kohlhaas passiert so ein bisschen zu viel und es ist irgendwie zu viel Aussage für ein Buch. Also so kam es mir immer so ein bisschen vor.
Was meinst du mit zu viel Aussage?
Naja, beim Prozess ist ja so im Prinzip, wenn du die Schlüssel, wie sagt man, die Schlüssel... Man sagt doch, man nennt die Torhüterparabel nennt man auch die Schlüssel irgendwas. Schlüsselparabel? Naja, die Torhüterparabel in dem Prozess, für alle, die den Prozess nicht gelesen haben, ist halt blutdoof. die ist ja der Schlüssel für das ganze Buch. Und dann findet man daran im Prinzip immer wieder Sachen, die sich darauf beziehen. Und dann gibt es halt noch so ein paar andere Sachen, aber alle zielen so auf ein großes Thema hin. Man kann irgendwie alles so verbinden und man kann irgendwie in fast jedem 2-3 Seiten kann man Punkte finden, die für die gleichen Sachen sprechen. Und bei Kolas ist es zwar so, dass so dieses Scheitern an der Obrigkeit und so auch immer wieder gefunden wird, aber trotzdem gibt es dann immer noch so andere Punkte und er verändert sich so stark über die Geschichte hinweg und dann wird er mal als Erzengel gesehen und dann kommt irgendwann noch diese Wahrsagerin ins Spiel am Schluss und irgendwie sind so voll viele Punkte und ein paar sind zwar irgendwie, also ein paar mochte ich auch so, ich weiß nicht mehr, mit der Wahrsagerin am Schluss konnte man immer ein paar coole Sachen machen, also so, wenn man jetzt einen Aufsatz geschrieben hat, aber ich fand irgendwie, es war so ein bisschen viel für ein Buch und ein bisschen viel Veränderung für so ein Schullektürenbuch in der Aussage. Und bei Besuch der alten Dame steuert ja auch alles auf eine Aussage hinzu. Weißt du, was ich meine?
Ja, okay. Das mit der Wahrsagerin war auch ein...
Aber ich weiß noch, irgendwas war mit der Wahrsagerin, was irgendwie ganz cool war in der Interpretation. Was man dann irgendwie macht. Ach ja, genau, ist es nicht so, dass die Wahrsagerin seine Frau sein könnte?
Ja, genau, seine Frau sein könnte, stimmt. Weil sie auch irgendwie ähnlich heißt oder sowas.
Ja, genau.
Und der sie wie wiedererkennt oder so. Oder das Gefühl hat, erkennt sie wieder. Ich habe den Kohlhaas in Freiburg im Theater gesehen. Und das war richtig gut. Die haben oft dann so Passagen vorgelesen aus dem Kohlhaas und es ist gleichzeitig was passiert und dann war die Sprache echt richtig lebendig und man hat gemerkt, wie viel Dramatik da in so einem Satz drin steckt und was da alles passiert. Ja, also, und die hatten coole Bühnenbilder.
Okay, cool. Was ich noch mochte bei Kolas ist, dass Hims und Kunz aus Kolas stammen. Sowas mag ich immer total. So wenn man so Sachen, die man denkt, die halt so normal sind, dann merkt, die stammen aus solchen Büchern. Zum Beispiel auch, dass der Pudelskern aus Faust
ist.
Ja. Finde ich irgendwie immer ganz witzig. Aber ja. Also eben, aber ich weiß nicht so, Kolas ist irgendwie halt auch so viel. Dann Martin Luther spielt noch so eine Rolle, die man mit reinnehmen kann. Also es sind so ganz, ganz viele Sachen, die aber irgendwie alle immer noch so einzeln sind. So im Ding. Aber dafür, was bei Kolas ganz Gutes ist, Kolas hat so eine ziemlich filmische, szenische Darstellung in den Geschichten. Wo man ganz oft so mit Fenstern irgendwie arbeiten kann. Und ganz oft Leute an irgendwelchen Fenstern stehen und alles immer durch solche Fenster geguckt wird und irgendwie erst klein, dann mittel, dann groß gearbeitet wird im Bild und so.
Stimmt.
Das weiß ich noch. Ja. Ich weiß nicht, ich fand Schullektüren schon irgendwie gut, aber irgendwie ist es halt auch immer sowas, weil man es lesen muss, macht es dann halt auch nicht ganz so viel Spaß. Also so ging es mir dann immer. Oder man hat dann nicht so Lust dazu. Das dann so zu lesen. Weil dann ist es so, ja, man muss jetzt irgendwie das Kapitel bis morgen lesen.
Und ja, das hat genervt immer.
Und dann, ja, und dann hat man es halt nicht gelesen, dann hat man halt trotzdem irgendwie mitgesprochen. Ich weiß nicht. Aber ich weiß auch noch, bei Kolas habe ich am wenigsten so mitgelesen.
Ah, okay. Nee, Kolas habe ich immer schon ziemlich weit vorausgelesen gehabt.
Ah, okay.
Ja. Und dann halt irgendwie mit der Klasse nochmal gelesen und am Ende habe ich es dann passenderweise besser verstanden als unsere Lehrerin. War sehr witzig.
Ja, das war bei mir so bei Prozess. Weil was total geil ist, für alle Leute, die noch in der Schule sind, Live-Pro-Tipp von mir, man muss sich immer die Rekel am Lektüre-Schlüssel kaufen. Weil die sind richtig, richtig dünn, aber voll ergiebig. Ich hatte keinen anderen Lektürenschlüssel der so dick war, der, also die dicker waren oder was auch immer, die so ergiebig waren und die gleichen Sachen so schnell und so viel hatten. Und man konnte die Lektürenschlüssel auch immer gut einen Tag vor der Klausur lesen noch, im Notfall. Und das war immer ganz gut. Zum Beispiel war bei dem Kafka-Prozess, habe ich nur in dem Lektüre-Schlüssel das gefunden, dass man das, wie heißt es denn? In der Torhüter-Legende heißt es ja irgendwie immer, da ist doch dieser Wortbau so komisch mit dem Urteil. So sagt man doch, oder dem Gericht oder dem Recht oder irgendwie so ist es doch. Irgendwie doch ganz komisch mit dem Wortbau für zum Recht.
Ich weiß gerade nicht, was du meinst.
Bei der Torhüterparabel ist es so, bei der Türhüterparabel. Genau, vor dem Gesetz heißt die. Und das ist ja so ganz komisch, weil man das ja nicht sagen würde, vor dem Gesetz. Also, dass er nicht zum Gesetz kommt und in das Gesetz gelangt und so weiter.
Ja.
Das ist irgendwie seltsam. Und die haben dann irgendwie so eine Brücke geschlagen, dass wenn man das dann irgendwie übersetzt und so weiter und dann irgendwie ins Jiddisch reinkommt, dass dann Gesetz irgendwann gleichbedeutend ist mit dem Raum in der Synagoge, in dem die Tora aufbewahrt wird. Und um dorthin zu gelangen, muss man auch durch mehrere Räume gehen, irgendwie in der Synagoge. So stand das in den Lektüre-Schlüssel. Und diese Räume sollen versinnbildlichen, die verschiedenen Lebensstufen, die ein Jude durchgehen muss, sozusagen, um zum richtigen Leben zu gelangen.
Aha, soll ich auch noch nicht.
Ja, das steht nur in diesem einen Lektüre-Schlüssel und das ist total gut, weil wenn man diese versucht, diese Interpretation zu folgen mit dem jüdischen Gericht, dann kann man das halt voll oft benutzen. Und das kennt halt niemand. Und das bringt es dann immer voll. Und deswegen sage ich, diese Lektüre-Schlüssel von Reklam kann ich sehr empfehlen.
Gut und günstig.
Die kosten ja nur 5 € oder so. Oder?
Ja, weiß. Ja, meine ich ja.
Manchmal besser, das Geld da rein zu investieren, als in die Lektüre von Reklam. Ja.
Ja, da würde ich jetzt. Wobei manchmal...
Was war denn die schlechteste Lektüre, die du je gelesen hast? Wenn du hast Rennschwein Rudi Rüssel jetzt nicht gelesen, ich mochte es.
Du meinst es in der Schule?
Ja, nicht das schlechteste Buch, was du je gelesen hast. Das fällt ja irgendwie ein bisschen schwierig, so schnell zu beantworten. Aber die schlechteste Lektüre, die du je gelesen hast. Oder die du nicht gelesen hast, weil sie so schlecht war.
Ich muss hier mal um die Ecke laufen zu meinem Bücherregal. Da stehen nämlich noch ein paar rum. Also wie gesagt, Wilhelm Tell mochte ich ja nicht, der hatte einfach Pech. Das hier kann ich mich nicht mehr erinnern, das haben wir in Französisch gelesen. Ich weiß nicht, ob ich es gelesen habe.
Aber das habe ich einfach nicht gelesen.
Hallo Julian?
Nee.
Schade, dass du jetzt irgendwie weg bist.
Ja, leider muss ich sagen, ich glaube, die schlechteste Lektüre, die ich hier gelesen habe, oder die mich am meisten enttäuscht hat, war von Nick Hornby.
Ja. Komisch.
So traurig das ist. Philipp, bist du noch da?
Die Technik.
Ja, hast du dich entschieden inzwischen für eine Lektüre?
Ja, ich, vielleicht ist es das französische Buch, das ich, glaube ich, nicht gelesen habe, von Anna Gavalda. 35 Kilos d'Espoir.
Was heißt
und das? Es geht um so einen Jungen, der 35 Kilo wiegt, wahrscheinlich. Und Espoir heißt Hoffnung oder so, 35 Kilo Hoffnung. Ah. Und ich glaube, der kam an so eine neue Schule und er mochte keinen oder so. Ich weiß es nicht mehr. Also darüber kann ich jetzt kein Urteil mehr treffen. Was auch irgendwie eine komische Lektüre war, Die Insel der blauen Delfine.
Aber das soll doch so gut sein. Ich habe da nur mal einen Comic irgendwann in der Bücherei gelesen, glaube ich.
Ja, mit diesem Mädchen, das auf der Insel ist.
Okay. Aber wie gesagt, das Buch, was mich am meisten enttäuscht hat, war von Nick Hornby. Die Lektüre. Jedes Mal, wenn ich Nick Hornby sage, sagt Philipp Skype, ah nee, keine Lust mehr dabei zu sein.
Wieso?
Da habe ich immer das Gefühl, ich sage Nick Hornby und dann bist du mal ruhig danach.
Ach, war das vorher, hast du dann auch schon Nick Hornby gesagt?
Ja, genau.
Ja, das habe ich gar nicht mehr gehört.
Nick Hornby, das war High Fidelity.
Ja, fandst du nicht gut?
Ich hatte den Film halt davor schon gesehen und ich fand das Buch dann, also wir haben es halt auch auf Deutsch gelesen und manchmal weiß ich dann nicht, ob Nick Hornby halt dann auf Deutsch irgendwie halt blöd ist und wäre auf Englisch dann besser gewesen oder so. Kann ja gut sein. Also bei Nick Hornby habe ich das öfters noch das Gefühl als bei anderen Büchern, dass irgendwie seine Art zu schreiben im Deutschen dann irgendwie manchmal dumm übersetzt ist. Aber das war echt...
Also gut, dass ich das Buch von dir ausgeliehen habe und noch nicht gelesen habe.
Ja, fang halt mal an zu lesen. Bei uns war das halt auch so, wir haben alle dafür, wir durften halt aussuchen, was wir als nächstes lesen und dann haben alle sich dafür irgendwie entschieden und ich glaube, deswegen waren halt auch alle so enttäuscht, weil alle irgendwie gedacht haben, es wird voll gut. Das Problem ist halt auch, es ist ein Buch über Musik. Und es geht halt ganz viel um Musik. Und er macht so Mixtapes und so. Und das ist halt im Film dann halt vielleicht noch ein bisschen besser. High Fidelity ist der Film, den diese eine Versicherungsgesellschaft damals in der Werbung kopiert hat. Vor einem Jahr vor 3 Jahren oder so. Primo. Bevor sie ihre Angestellten sonst wohin geflogen haben.
Wer?
Na, die hatten doch vor einem Jahr oder so, nee, vor 2 Jahren in
Skandal. Nein, wer warst du meinst? Wer war das meinst du?
Die Versicherungsgesellschaft, Eprimo oder wie die heißt. Nee, nicht Eprimo, ist der Roman, wie das heißt.
Eben, die.
Aber auch, heißt nicht irgendwas mit E? Naja. Ist ja auch egal, jeder weiß, was wir meinen wahrscheinlich. Oder halt auch nicht. Gut. Schlechteste, beste Schullektüre haben wir alles
abgehakt, ja. Was ich von Nick Hornby auch nicht mochte, war Juliet Naked.
Das echt?
Ja, auf Englisch gelesen und ich bin da nie reingekommen in die Geschichte und die Charaktere waren ja größtenteils irgendwie unsympathisch.
Das ist das mit dem Musiker, der dann wieder anfängt, Musik zu machen oder irgendwie so, ne? Oder auch nicht, und mit der Frau und so. Ist das Juliet Naked?
Ja, mit diesem Pärchen, wo der Typ totaler Fan von diesem Musiker ist, der vor 15 Jahren oder so das letzte Mal was rausgebracht hat. Und der Frau geht es total auf die Nerven und dann trennen sie sich und dann kommt von dem Musiker was Neues raus. Also es kommt irgendwie so eine 15 Jahre alte Demo-Aufnahme raus von einem Album und der Mann findet es dann ganz toll und die Frau findet es total scheiße und schreibt darüber, total Scheibenkleister und schreibt dann darüber halt irgendwie im Internet so einen Artikel. Und der Mann ist da in so einem Netzwerk aktiv mit ganz vielen Fans von diesem Musiker und aufgrund ihres Artikels, der so kritisch war, schreibt der Musiker selbst sie dann an. Und dann lernt sie den Musiker kennen und es gibt so ein bisschen so eine Romanze zwischen denen und bla, weiß nicht.
Also ich muss sagen, mir ging es auch so ähnlich. Ich bin auch nicht so richtig in die Geschichte reingekommen. Aber ich habe das irgendwie im Urlaub gelesen. Aber ich kann ganz gut nachvollziehen, was du meinst.
Ja, es war eines der wenigen Bücher, bei denen ich bereut habe, dass ich sie gelesen habe.
So schlimm?
Ja, ich mochte das echt überhaupt nicht.
Ich fand es auch nicht das Beste, aber so im
Nachhinein. Ich hatte immer gehofft, dass jetzt der Punkt kommt, wo es gut wird. Und dann war es halt irgendwann vorbei.
Ja, so ging es mir auch. Also schade, nicht ganz, aber nicht so schön. Aber ich habe immer noch so ein paar schöne Erinnerungen an so ein paar Momente, wenn sie da am Wasser entlang laufen und ich auch irgendwie so schöne Bilder bekomme. Aber mir ging es auch so, ich war auch ein bisschen enttäuscht im Vergleich. Also ich fand das Beste von ihm sind About a Boy und das mit dem Skaterjungen.
Slam.
Ja.
Ja. Slam finde ich richtig gut. About a Boy habe ich nur die ersten 30 Seiten gelesen und dann habe ich das Buch verloren.
Oh, das habe ich auch mal im Englischunterricht als Lektüre gelesen. So schließt sich der Kreis.
Ich habe das von dir ausgeliehen gehabt. Ich habe deine Version verloren. Übrigens. Aber das habe ich dir auch schon mal erzählt, das gesagt ist okay.
Ja, ja, klar, das will ich jetzt an deiner Stelle aussagen. Und die habe ich eine Vuvuzela geschenkt.
Ja, danke nochmal.
Ja.
Tolles Geschenk.
Ah. Blöd, ich habe mich voll gefreut, das Buch mal wieder zu lesen.
Ist echt, kannst du ja auch schenken.
Kannst du mir kaufen.
Vielleicht schenke ich es.
Nee, bitte nicht. Ich möchte About a Boy nicht mehr besitzen. Ich bin froh, ich habe zu viele Bücher.
Ach so, stimmt ja.
Genau. Um die.
Ach, das war so lustig, als ich dir 10 Bücher, die ich ausgeliehen hatte, auf einen Schlag zurückgebracht habe und du dann richtig schlecht gelaunt warst, weil du nicht wusstest, was du jetzt mit diesen ganzen Büchern machen sollst.
Die haben dazu geführt, dass ich mein Bücherregal erweitert habe durch 2 Stapel links neben dem Bücherregal.
Du kannst mir doch nicht einfach meine Bücher zurückbringen, das geht doch nicht.
Ja, ich hatte die extra. Das ist halt echt blöd, weil ich habe euch so viele Bücher ausgeliehen über Jahre hinweg irgendwie gefühlt, dass ich halt mich inzwischen daran gewöhnt habe, dass ich nicht ganz so viele Bücher habe und dann kommen halt plötzlich so viele Bücher zurück. Es waren ja nicht nur deine Bücher, die zurückkamen.
Ja, stimmt, von Hannah kamen auch noch welche.
Da war zum Beispiel auch Juliet Naked dabei.
Ja.
Hast du eigentlich dieses neue Buch von J.R. Möhringer gelesen?
Nee.
Weil das auch auf dem Stapel lag. Deswegen jetzt kurz gehen. Ah, das musst du noch lesen. Das ist gut. Der ist einfach genial. Naja, Bücherregal. Und ich will einerseits ein neues Bücherregal und andererseits ist bei mir auch so in letzter Zeit, dass ich denke, man sollte so Sachen auch langsam wieder loswerden. Also so Bücher und Filme und CDs. Weiß nicht.
Ja, ist halt irgendwie auch
Ballast.
Platz einnehmen.
Ja, aber das Schlimme ist halt, dass die Bücher, die man am wenigsten haben will, das sind auch die Bücher, die man am schwierigsten verkaufen kann, glaube ich. Also Bücher, die man mal geschenkt gekriegt hat und dann nicht gelesen hat, weil sie nicht so gut waren. Aber ich hör auch nie bewusst auf, Bücher nicht zu lesen. Also ich fange dann vielleicht Bücher an und dann komme ich halt nicht rein und dann lasse ich sie liegen und will sie irgendwann später weiterlesen. Aber ich habe nie so, dass ich sage, ah nee, ich lese das Buch jetzt nicht zu Ende, ich finde es blöd.
Ja, nee, bei mir auch so. Also. Ich weiß nur, ich habe ein Buch, das habe ich vor 8 Jahren angefangen und nie zu Ende gelesen. Und ich habe es 3-mal angefangen. Das war so ein Dinotopia-Buch. Also kennst du Dinotopia, die Geschichte? Mit der Insel, wo die Dinosaurier sind und so weiter. Und dann gab es halt irgendwie so eine Buchreihe, die auf diesem Ursprungsbuch und dieser Welt basiert. Und das Buch war einfach nicht gut. Aber ich habe trotzdem versucht, es durchzulesen, habe es aber irgendwie vergessen.
Ich kenne nur In einem Land vor unserer Zeit.
Na, ja, das ist was anderes. Ja, das ist so eine Dinotopia ist mit Menschen.
Okay. So wie King Kong. Halt ohne King Kong. Philipp?
Nee, anders.
Okay, schade. Genau. Ja, ich weiß nicht, ich habe ganz viele Bücher, glaube ich, die ich irgendwann mal angefangen habe und nicht weitergelesen habe.
Aber ich kenne King Kong gar nicht. Ich weiß nur, dass es da einen großen Affen gibt, der auf das Empire State Building klettert.
Du hast nicht mal den Peter Jackson King Kong Film gesehen? Den habe ich sogar im Kino gesehen, witzigerweise. Ja. Echt? Krass. Ich habe auch das Videospiel zu King Kong.
Stimmt.
Da kämpft man die ganze Zeit gegen Dinosaurier. Ich überklebe es und schreibe Dinotopia drauf, dann schenke ich es dir. Das Original-Dinotopia-Spiel. Dann auch ein Sammlerstück, da gibt es nur eine Version von.
Sehr cool.
Ja. Aber das Spiel ist, das ist genau wie die Bücher, die man mal angefangen hat und dann nicht fertig gelesen hat. So ist das King Kong-Spiel. Also ich will immer weiterspielen, also ich wollte immer weiterspielen. War so in den letzten Zügen der alten Xbox, glaube ich, habe ich das dann irgendwann gekauft. Als man halt alle Spiele auf Amazon irgendwie für 3 Euro bekommen hat. Plus Versand oder so. Und da habe ich auch mir dann noch für die alte Xbox damals dann dieses King Kong gekauft, weil es halt 2 Euro gekostet hat und ich dachte, ja, schaden kann es nicht. Und es hat auch nicht so geschadet, aber man spielt halt die ganze Zeit nur gegen diese Dinosaurier und läuft in so einer dunklen Sumpfwelt rum.
Mhm.
Und ist dann irgendwie halt so ein bisschen langweilig. Und
vielleicht bist du einfach nicht weit genug gekommen,
ja,
oder?
Ja, aber waren mir zu viele Level dann irgendwie. Weil ich am Schluss kann man dann wahrscheinlich, spielt man, glaube ich, dann halt King Kong, der auf das Empire State Building klettert. Und zwischendrin, ich weiß nicht, ob ich einmal, glaube ich, durfte ich King Kong spielen, wenn er gegen so einen T-Rex kämpft, aber ja. Aber du solltest schon die King Kong-Geschichte kennen, Philipp. Kannst du als Hausaufgabe auf Wikipedia nachlesen.
Hausaufgabe.
Ja, weil das ist
so nächste Woche erzähle ich dir dann davon.
Ja, es ist voll der Metafilm. Weil es ist ein Film über ein Filmteam, die einen Film drehen.
Ach echt?
Ja.
Ja, das weiß ich alles nicht.
Siehst du, die machen so einen Film, drehen so ein Mini-Ding. Also.
Mit dieser Frau, oder?
Ja, genau. Und halt, und dem männlichen Hauptcharakter, dem Held. Und dann gibt's halt diesen, den dicken Filmregisseur, der von Jack Black gespielt wird bei der Peter Jackson-Version. Das ist halt der Regisseur von dem Film. Und der bringt ja halt am Schluss dann dazu, dass sie auf diese Insel gehen. Und dann gibt's dort halt noch so einen Stamm, der die Frau halt dann eben opfern will und so. Und King Kong mag halt dann die Frau. Und auf der Insel gibt's halt auch noch diese ganzen Dinosaurier und so. Und irgendwann entscheidet sich halt dann der Regisseur um und versucht dann King Kong gefangen zu nehmen. Weil er denkt, dass er mit dem mehr Geld macht als mit dem Film. Oder seine Filmkamera geht kaputt und er hat dann keinen Film von King Kong oder so.
Okay, und dann bringen sie ihn nach New York.
Genau.
Und dann klettert er auf das Empire State Building.
Ja, dann irgendwann, dann stellen sie ihn halt erst im Theater aus und dann wird er im Theater ganz verrückt, weil da halt blonde Frauen sitzen und weil sich die Trommeln so anhören wie da im Urwald und so, und dann kriegt er halt Schiss.
Okay. Also
King Kong ist das Opfer ja in dem Film.
Mhm.
Also ich weiß nicht, ich habe Godzilla zum Beispiel nicht gesehen, ich weiß nicht ganz, wie das bei Godzilla ist, aber ich glaube, Godzilla ist ja mehr so, er ist so, das ist so der klassische erstes Monsterfilm, oder?
Habe ich auch nicht gesehen, aber ja, glaube ich auch.
Das ist so wie dieser eine Film, der immer sonntags auf Pro7 lief, Evolution oder so hieß der. Der ist so witzig. So den kennst du auch, gell?
Ja.
Der ist so lustig. Da entwickeln sich irgendwie so Zellen so übelst schnell weiter, oder? So Urzellen.
Ja, und dann immer schneller.
Und irgendwann gibt es so einen riesen Gewebewulst, vor dem sie alle Schiss haben. Und die einzige Chemikalie, das ist das beste Product Placement aller Zeiten, die einzige Chemikalie, die noch helfen kann, ist, wird die ganze Zeit schon immer wieder beworben, dass die in Head and Shoulders drin ist.
Warte kurz. Spoiler Alert.
Oh, gut gemacht. Und
wir haben jetzt ein Spoilerhorn.
Oh ja, stimmt. Und dann
ein analoges, nicht mal so irgendwie so einen digitalen Effekt.
Nee, richtig gut. Und dann schießen sie einfach Head and Shoulders in dieses Monster rein und dann retten sie damit die Erde. So ein genialer Film. Ich habe den bestimmt 2 oder 3 Mal gesehen.
Ja, glaubst du, die haben viel Geld von Head and Shoulders bekommen dafür?
Wahrscheinlich hat Hatton schon, dass diesen Film finanziert, ja. Es ist in Wirklichkeit, denkt man, das ist ein Film auf Pro7, in Wirklichkeit ging die Werbung einfach nur ewig lang. nee. Klar, die haben richtig viel Geld dafür gekriegt. Aber man weiß halt, ich meine, der Film ist ja auch schon älter und wer weiß, wie damals so Kosten für so Product Placement waren. Da waren die ja vielleicht noch nicht ganz so hoch wie heute. Aber der Film wird ja nicht so viel gekostet haben.
Ja, eben. Das wollte ich gerade sagen. Da hat der Film dann auch nicht so viel gekostet.
Und wahrscheinlich hat er so 20 gekostet oder so. Nee, aber und bei King Kong ist es eben nicht so. Also der ist von der, dafür, dass der auch so alt ist und so, ist der halt irgendwie schon noch so besser, größer irgendwie. Ja, also halt eben nicht nur so böses Monster greift irgendwie New York an, sondern es gibt halt eben erst diese Filmgeschichte, dann gibt's die Bootgeschichte, dann gibt's die Inselgeschichte, dann gibt's irgendwie den Kampf auf der Insel und so. Und dann gibt's am Schluss noch diesen Endkampf in New York. Und irgendwie versteht man, warum alle Angst haben vor King Kong, aber man versteht halt auch King Kong total gut, so vom Ding her. Und er liebt diese Frau und diese komische Liebe zwischen der Frau und dem Tier. Und also es ist halt einfach nicht so ein klassischer Film. Und, oh, der Film, nochmal zurück zu Head and Shoulders. Seelensulfid befindet sich in Head and Shoulders. Sie füllen ein Löschfahrzeug voll Shampoo und machen sich auf den Weg. Der Film endet mit einem Werbespot, bei dem die drei Hauptfiguren die Hauptrolle spielen für die Marke Head & Shoulders. Ich wollte aber eigentlich kurz gucken, ich brauche jetzt hier nochmal.
Hast du Dragonheart gesehen?
Nee.
Den mochte ich früher sehr gern. Einer meiner liebsten Drachen-Ritter-Mittelalter-Filme.
Aber warte mal, den hast du, glaube ich, schon mal erzählt. Das ist der mit Heath Ledger?
Nee, der ist. Nein, das ist Ritter aus Leidenschaft. Ach, genau. Das ist anderes. Nee. Dragonheart, da geht's. Der ist mit Dennis Quaid oder so, der auch bei The Day After Tomorrow den Vater spielt. Und der Drache wird von Sean Connery, glaube ich, gesprochen und ist seinen Gesichtszügen nachempfunden und war damals unwahrscheinlich teuer. Oder so. Also der Film ist schon relativ alt. Und wie ist die Geschichte nochmal grob? Also Dennis Quaid ist irgendwie so ein, ich weiß nicht, ist er überhaupt Ritter? Auf jeden Fall, ja, kann sein, dass er Ritter ist, aber ziemlich arm und er ist Drachenjäger, aber es gibt halt nur noch einen Drachen. Und dann trifft er mit dem Drachen einen Deal, dass der Drache immer wieder Städte angreift. Also so tut er, als würde Städte angreifen und Dennis Quaid besiegt dann den Drachen. Also sie machen so eine Show und tun so, als würde er den Drachen töten und dann kriegt er Geld von der Stadt und Ruhm und Ehre und sowas. Und das ziehen sie dann eine Weile lang durch, bis irgendwer es durchschaut.
Okay.
Und dann gibt es noch irgendeine andere Geschichte am Ende. Und am Ende ist es ganz traurig und romantisch. Mit einer Frau und Tod und so. Mochte ich auf jeden Fall sehr gerne Film. Stimmt, der Drache wird noch gefangen genommen am Ende von Leuten, die ihn dann wirklich töten wollen.
Der Film mit dem Head & Shoulders, Evolution, ist auf manchen Seiten unter den Top 10 der schamlosesten Product Placements. Aber ich finde irgendwie keine Zahlen. Ich suche die ganze Zeit. Der Film hat übrigens 80 Millionen gekostet.
Okay.
Nee, nicht mal Quora hat eine Antwort gebracht, warum das da drin ist. Oder wie viele den gezahlt haben. Manche Seiten sind einfach diese Frageseiten, die normalen sind auch so behämmert. Wie viel hat Head & Shoulders den Machern vom Film Evolution gezahlt, damit ausgerechnet das Anti-Schuppen-Shampoo das Gegengift ist? Antwort? $1,000. Warum? Warum haben Leute einen Account bei sowas und melden sich dann dort an und geben dann solche Antworten? Ah. Auf jeden Fall sollte man den Film irgendwann mal gesehen haben.
Ja, doch, auf jeden Fall.
Doch schon, oder?
Ja. Wie heißt der denn?
Evolution.
Heißt er wirklich so?
Ja, der
nicht noch irgendwie so, mit irgendwelchen.
Nein. Der heißt wirklich Evolution. Deutscher Titel Evolution, englischer Originaltitel auch Evolution. Und es sollte eine Neuauflage von Ghostbusters sein. Oh. Echt unglaublich. Gut. Abschließend, Philipp, möchte ich dir noch eine Frage stellen.
Okay.
Was ist dein Tipp für das Spiel Deutschland gegen Ghana am Samstag?
Deutschland gegen Ghana.
als Fußballexperte.
Ich muss mal gucken, ob ich schon getippt habe.
Ja, du kannst jetzt ja auch einfach sagen, was du jetzt so denkst. Ich sag, glaube ich, auch was anderes, als ich wahrscheinlich getippt habe.
Ah, ich habe noch.
Das ist natürlich gut, dann kannst du jetzt ganz unvoreingenommen.
Ja, und dann verrate ich jetzt auch nicht meinen Tipp, weil du mich ja sonst vielleicht austrickst. Wie auch immer, weiß ich noch nicht.
Man weiß es nicht.
Ja, du könntest dich an meinem Tipp orientieren und genau das gleiche tippen und damit schon mal sicher sein, dass du auf mich keine Punkte gut machst, verlierst oder wie auch immer.
Egal.
Ja, ich glaube 3-1 für Deutschland.
Witzig, habe ich getippt. Ich hatte es sowohl getippt und ich hatte jetzt auch in meiner Überlegung, wo ich nicht drüber nachgedacht habe, was ich getippt habe, habe ich auch 3-1 gesagt. Und ich glaube, Mats Hummels spielt nicht von Anfang an. Oder spielt gar nicht. Habe ich gehört aus dem Umfeld des Teams.
Okay. Ja, lieber schont man ihn.
Ich glaube, dass ihn schon. Also was man so hört aus dem Team hier in Brasilien ist. Nee, aber ich glaube, dass sie nicht spielt. Ich möchte dann noch kurz, weil man die Chance immer nutzen sollte, wenn man über die Fußball-WM spricht, darauf hinweisen, dass die FIFA ein mieser Versuch, ein gutes Wort dafür zu finden, Donutverein ist.
Ein Donutverein.
Ja, also wenn man der Drecks, in anderen Kontexten würde man von Drecks sprechen, aber sowas möchte ich nicht in diesem Podcast in den Mund nehmen. Und Donuts nehme ich gerne in den Mund. Deswegen Donutverein. Nee. Und dass die ganzen Brasilianer ausnehmen.
Wieso die Brasilianer?
Wen nehmen sie jetzt gerade ansonsten aus? Momentan nehmen sie die Brasilianer aus, weil die ganzen Voraussetzungen der FIFA erfüllen mussten und die ganzen Gesetze abschaffen mussten, die sie davor hatten und so. Also zum Beispiel durfte man davor in Brasilien keinen Alkohol im Stadion trinken, weil die FIFA aber von Bierleuten gesponsert wird.
Ist das jetzt so?
Ja, und das ist voll krass. Da haben sie ein Video gezeigt bei irgendeiner normalen ZDF-Sendung, also irgendeinem Nachrichtenformat. Nee, beim Fußballformat war das. Da haben sie so einen Beitrag gezeigt über die Problematik in Brasilien. Und dann hat der Typ von der FIFA einfach so gesagt, ja, da gibt es überhaupt keine Diskussion drüber, sie müssen das Gesetz abschaffen. Da gibt es keine Verhandlungsbasis, das ist die einzige Möglichkeit, wie sie aus dem Gespräch rauskommen.
Okay.
Krass, oder? Ja. Und da die Öffentlich-Rechtlichen nicht oft genug, wenn ich auf diese Sachen hinweisen, sondern stattdessen, gestern Abend hat das ZDF, anstatt einen gescheiten Beitrag über die Problematik in Brasilien zu machen, einen 10-Minuten-Beitrag gemacht über Käsebällchen, die dort gegessen werden und wie die hergestellt werden.
Okay.
Käsebällchen. Und dann hat der Moderator sich die ganze Zeit Käsebällchen in den Mund geschoben. Das war noch witzig, aber ich meine, klar, es ist schön, wenn man was über die Kultur im Land erfährt und so, aber naja. Naja. Und das Stadion, was sie mitten in den Dschungel gebaut haben für irgendwie 230 Millionen. Und da gibt es nicht mal einen Verein, der das nutzen kann danach. Und da werden, glaube ich, 4 Vorrundenspiele gemacht.
Was ich ja auch krass finde, ist die Trainingsanlage und das Hotel der Deutschen.
Ja, da haben sie Regenwald für abgeholzt.
Der einfach, ja, mit einem Regenwald ihr Sportzentrum aufgebaut haben, das danach auch kein Mensch mehr gebrauchen wird.
Ja. Totaler Quatsch.
Echt totaler Quatsch. Deutschland ist das einzige Team, das das so gemacht hat, oder?
Ich weiß es nicht.
Ich glaube schon. Alle anderen haben doch irgendwelche bestehenden Anlagen vielleicht aufgebessert oder so.
Okay, aber hatte irgendeine Mannschaft, die gestern gespielt hat oder vorgestern, da hat sich der Trainer richtig aufgeregt. Irgendeine Mannschaft war es, ich weiß nicht, wie es war. Weil die haben irgendwie ein Flughafenhotel bekommen und müssen 2 Stunden jeden Tag hin und zurück fahren. Also 4 Stunden insgesamt jeden Tag, um zu ihrem Trainingsgelände zu kommen. Und haben irgendwie so ein voll crappy Hotel und hat sich dann Mords aufgeregt. Ich glaube, es war bei Nigeria. Aber ich weiß nicht genau. Nigeria oder im Iran? Bei dem Spiel war es auf jeden Fall. Ja, aber. Ja. Ich meine, ich fände es vom DFB auch nicht gut, aber die FIFA insgesamt ist halt irgendwie auch krass. Vom Ding her. Und ich verstehe halt auch nicht so ganz genau, also so halb verstehe ich es, aber halt auch nur so halb, warum man halt nicht irgendwie die Stadionanzahl halt ein bisschen runterschraubt in so einem Land. Ich meine, die müssen ja nicht irgendwie in 15, ich weiß nicht, wie viele Städte es jetzt sind, aber in so vielen unterschiedlichen Städten spielen nachher, ist ja eigentlich egal. Dann sollen sie das, ich meine, dann bevor sie ein neues Stadion für 230 Millionen zahlen, dann sollen sie lieber den Bürgern Geld zahlen, dass sie die Flugtickets in die Hauptstadt oder so kaufen können und dann sollen sie halt dort ein paar mehr Spiele machen. Weil das Argument, dass es dann da irgendwie in die Landschaft irgendwie nochmal irgendwelche Hilfe bringen würde oder irgendwelche wirtschaftliche Unterstützung, ist halt einfach Quatsch. Von daher. Gut. Aber ich finde nur, dass man da drauf hinweisen sollte.
Das ist ein guter Punkt von dir.
Genau. Danke. Und Oliver Kahn hat am Sonntag Geburtstag, möchte ich auch noch kurz erwähnen, wer es nicht wusste.
Okay.
Ich mag Oliver Kahn.
Ja, ich weiß.
Ich muss es jetzt ja auch endlich mal im Podcast sagen, der ausgestrahlt wird, hoffentlich, der auch wirklich aufgenommen wird, dass ich Oliver Kahn mag. Und er hatte Geburtstag und er hat trotzdem hat er berichtet und mitgearbeitet an dem Tag. Das ist halt richtiger Einsatz von Oliver Kahn. Tschüss! Toll. Tschüss. Mach das nochmal, das war ja...
Ich kann es nicht richtig.
Davor war es immer voll gut, das hat sich immer angehört. Soll ich mal den Jogedu noch holen? Oder wie? Das hat sich davor immer angehört, wie bei... Wie bei den Evox.
So, das war's fürs Erste. Auf ein Kipferl gibt es nicht bei Instagram, nicht auf Facebook und nicht auf Google+. Ihr könnt jetzt aber auf Twitter @aufeinkipferl folgen oder abonniert doch einfach den Feed. Das ist immerhin besser als nichts. Jetzt aber echt mal Schluss hier.